Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik aktuell.
Rate die Melodie, Sven.
Jeopardy?
Nein.
Gibt's ja Ewigkeiten nicht mehr.
Ach Mann, was habe ich gerade gesungen?
Ich weiß nicht, ich befürchte einen neuen Jingle für irgendwas, was wir noch nicht produziert haben.
Was wir noch nicht produziert haben,
Sven. Ja, dass du schon mal einen Jingle dafür...
Was passiert diese Woche? Was passiert diese Woche? Ich gebe dir noch eine Chance. Ach Mann, Sven. Okay.
Also, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge. Bitte helft mir auf die Sprünge, wenn ihr wisst, was gemeint ist. Oder schreibt es in die Kommentare, wenn ich vielleicht auch zu blöd bin, um das zu erkennen. Aber kann man das wirklich erkennen? Das ist die Frage.
Ich hätte euch auch alle begrüßen können mit Konnichiwa.
Das ist jetzt was ich verstehe zum Beispiel.
Mann, oh Mann, oh Mann.
Konnichiwa, Andi-san.
Konnichiwa, Sven-san. Diese Woche ist erschienen... Staffel 2, Konnichiwa, der Japan-Podcast mit Sven Meyer und...
Andi-san.
Ganz genau. Aber ich bin echt enttäuscht, dass du den Jingle nicht erkannt hast.
Tut mir leid, für mich war das die Jeopardy-Melodie. Auch schön, aber nee, die Japan, vielleicht müssen wir nochmal anhören.
Ja, mach das. Hör mal rein, es lohnt sich. Und liebe Hörerinnen und Hörer, es lohnt sich tatsächlich. Staffel 2 von Konnichiwa, der Japan-Podcast mit Sven Meyer und Andi Ernst ist raus, ist vor wenigen Tagen erschienen. Hört rein, es lohnt sich. In der ersten Staffel, die im April zu Ende gegangen ist, hatten wir 6 Folgen. Jetzt sind 3 neue Folgen erschienen. Wir reisen, zumindest virtuell, nach Kyoto. Sven, wo reisen wir noch hin?
Nach Okinawa, ganz in den Süden.
Und dann reisen wir ganz in den hohen Norden nach...
dem Kürbis.
Hokkaido, ganz genau. Ganz genau. 3 Folgen, spannend, spannende Gäste und ja, wir hatten eine gute Zeit, das Ding zu produzieren und ja, hört rein, ich glaube, es lohnt sich. Und
es gibt eine Premiere noch, das muss man ja dazu sagen, auch wenn es noch nicht diese Woche ist, aber zum ersten Mal haben wir es auch ein wenig bebildert und zu den schönen Worten findet man dann auf YouTube auch noch schöne Bilder dazu. Ist ein kleines Experiment, was wir probieren wollen. Mal gucken, wie es ankommt. Wir haben die schönsten Bilder, die uns gesendet worden sind, natürlich ausgesucht und dann auch dort in das Video gepackt. Und ja, schaut mal rein. Wir halten euch natürlich auf den Lauf, wenn das veröffentlicht wird.
Genau, das Ganze auf dem YouTube-Kanal der japanischen Fremdverkehrszentrale JNTO. Dort könnt ihr das sehen und ja, das ganze Projekt natürlich unterstützt von der japanischen Fremdenverkehrszentrale in Frankfurt. Tolles Projekt, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und wenn ihr Lust auf Japan habt, kommt mit, wir nehmen euch mit auf eine Reise.
Und jetzt haben wir noch sehr gute Nachrichten für die Millionen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, ne?
Die Millionen. Das lasse ich mal sagen.
Sind doch so viele, oder?
Ja,
Wir arbeiten dran. Genau. Die Millionen zu knacken. Denn ihr müsst euch jetzt nicht mehr die Nächte um die Ohren schlagen und bis 1 Uhr nachts warten, bis unser Podcast veröffentlicht wird. Denn wir haben ein neues System.
Ja, man kann so ein System nehmen. Ich würde einfach sagen, die Erfolgen erscheinen natürlich weiterhin jeden Donnerstag, aber wir haben beschlossen, die ein bisschen später zu veröffentlichen, damit ihr sie, die Folgen, die neu erscheinen, jeden Donnerstag pünktlich zum Frühstückskaffee auf eure Handys, auf eure mobilen Geräte oder auch auf euren Computer bekommt. Wenn ihr uns abonniert habt, wird das also morgens um 7 aufpoppen und halt nicht mitten in der Nacht, sodass ihr morgens ganz früh daran erinnert werdet, dass euer liebster Reisepodcast um 7 Uhr erscheint.
Und wenn wir damit nicht die Millionen knacken, dann weiß ich auch nicht mehr.
Ja, genau. Daran wird es scheitern, lieber Sven.
Ich glaube auch.
Aber es ist eine spannende Woche, ist es für uns, ne?
Ist eine spannende Woche, da kann ich dir nur zustimmen. Denn wir haben einen ganz besonderen Gast. Den hat nicht jeder, würde ich mal behaupten.
Ich behaupte sogar, den hatte ganz lange gar keiner bei sich zu Gast in Interviewform.
Genau.
Denn er war ganz lange ganz still, aus vielen Gründen. Letzte Woche ist ein bisschen was durch die Presse gegangen über ihn, denn... und da reden wir gleich drüber, wurde er bzw. der komplette Vorstand der Thomas Cook Gruppe der Vorwürfe freigesprochen, dass die Thomas Cook Insolvenz, dass es da irgendwie mit unlauteren Dingen zugegangen sei im Vorfeld zur Insolvenz. Und das britische Insolvency Board hat sozusagen den Vorstand komplett freigesprochen, ist durch die Presse gegangen. Ja, und wir sind seit längerem schon mit ihm dran gewesen, ihn als Gast zu uns in den Podcast zu bekommen. Er hat gesagt, er wollte erstmal ganz lange mit keinem sprechen, sozusagen eine Medienpause machen. Und wir haben ihn dann sozusagen bearbeitet und immer wieder gefragt. Und er hat dann irgendwann wirklich Ja gesagt. Und da sind wir sehr dankbar für und ja, zu uns in den Podcast gekommen.
Das hat er nicht sogar gesagt, nein, 2021 hat er keine Lust auf Interviews und dann haben wir sofort 2022 zugeschlagen.
Ja.
Ich glaube, absolut. So war das doch auch so ein bisschen. Nein, wir sind ja. Sehr stolz, wir sind sehr froh, ihn heute hier als Gast bei uns zu haben. Ich glaube, er hat viel zu erzählen. Wir haben spannende Fragen für ihn vorbereitet und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und ich glaube, es wird ultra spannend.
Wir sprechen mit Dr. Peter Fankhauser, dem ehemaligen CEO der Thomas Cook Gruppe.
Hin und weg,
der Reisepodcast. Mit Sven Meyer.
Und Andi Jans.
Mit 28 Jahren startete er bei Kuuni, dem Schweizer Reisekonzern, als Leiter der Unternehmensentwicklung in Zürich. Nur 5 Jahre später übernahm er mit 33 Jahren den Vorsitz der Geschäftsleitung von Kuuni Eventreisen in Frankfurt. Ein Jahr später folgte der Ruf zurück nach Zürich als Generaldirektor und Mitglied der Konzernleitung der Kuuni Travel Holding AG. 2001 ging er zu Thomas Cook und wurde Deutschlandchef und im Jahr 2014 wurde er CEO der gesamten Thomas Cook Gruppe, dem ältesten und größten Touristikkonzern aller Zeiten. Dort war er bis zum spektakulären Zusammenbruch der Thomas Cook Gruppe im Jahr 2019 tätig. Er hat also viele Höhen, aber auch einige Tiefen hinter sich und wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Dr. Peter Fankhauser. Herzlich willkommen.
Guten Morgen zusammen.
Auch Ihnen bleibt die Schnellfragerunde nicht erspart, die wir am Anfang mit jedem Gast machen. 5 schnelle Fragen. Wir geben 2 Alternativen und Sie entscheiden sich mehr oder weniger spontan dann für eine Alternative. Ich fange einfach mal an. Züricher Geschnetzeltes oder Fish and Chips?
Züricher Geschnetzeltes.
Ist leckerer.
Ja, und auch ein bisschen gesünder.
Na gut, der Akzent, der Schweizer Akzent gibt ja natürlich die Präferenz ja. Auch schon ein bisschen mehr. Die zweite Frage, Turnen oder Ausdauersport?
Jetzt Ausdauersport, früher Turnen, aber das kann ich nicht mehr turnen.
Ja, aber Sie waren Turner, ne?
Ja, ich war Kunstturner und habe es bis ins B-Kader gebracht, der Schweizer. Aber dann mit 20 habe ich aufgehört, weil... Ich habe gemerkt, dass ich es nicht bis ganz nach oben schaffe und dann hat es mir keinen Spaß mehr gemacht.
Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, vielleicht auf die Aussage. Ne? Wenn man es nicht ganz nach oben schafft, dann lieber nicht.
Aber jetzt bin ich noch sehr Ausdauersport. Da gehe ich jeden Morgen mit meinem Hund laufen. Also joggen.
Aber gibt es da Ziele? Marathon oder
irgendwie Halbmarathon? Nein. Das höchste der Gefühle war der 10-Meilen-Lauf von Bern. Weil der okay. So irrsinnig schön war zum Laufen und mit ganz vielen Leuten. Und da habe ich immer mit meinem Ex-Kollegen, dem Hans Lehr, der auch bei Kuuni war, den haben wir jedes Jahr gemacht, aber mittlerweile überhaupt nicht mehr.
Berge oder Meer? Als Schweizer eigentlich ziemlich eindeutig, oder?
Berge, ja.
Ja.
Aber Meer ist auch schön, also das ist sehr schwierig. Aber Sie haben es gesagt, als Schweizer bin ich halt eher in den Bergen zu Hause als am Meer, aber Meer finde ich auch schön.
Nächste Frage, vielleicht ein bisschen tiefgehender, gehen wir vielleicht nachher im Gespräch nochmal drauf ein, auch auf das Thema China, touristische Zukunft. China oder USA?
China.
Mhm. Spannender oder
Zukunft? Spannender, mehr Potenzial, fremder auch. Ja, ich habe in China mehr gelernt, als ich in den USA gelernt habe und hatte natürlich auch viel mehr Kontakte zu China.
Da gehen wir auch später nochmal. Eine Frage dazu haben wir auf jeden Fall. Die letzte Schnellfragerunde mit Roger Federer oder Boris Becker zu Abendessen?
Roger Federer.
Da halten die Schweizer zusammen.
Nee, den finde ich einfach extrem cool. Das ist okay. Ein extrem okay. Guter Typ.
Okay.
Ja, ein interessanter Typ. Ja, Schnellfragerunde überstanden. Was sie auch überstanden haben und vorweg und sie und der gesamte Thomas Cook-Vorstand wurden vor wenigen Tagen von den britischen Insolvenzbehörden des Vorwurfs freigesprochen, dass im Rahmen der Thomas Cook-Insolvenz irgendwelche Dinge nicht mit rechten Dingen vorgegangen seien. Das hatten sie uns vor einigen Tagen freundlicherweise ge-E-Mailt. Da wirkten sie auch sehr erleichtert. Wie geht's Ihnen damit? Und da sind ja eigentlich auch erstmal Glückwunsch, dass das jetzt sozusagen auch abgeschlossen ist. Wie geht's Ihnen damit? Ja?
Bestimmt kein Grund zum Feiern, weil die... Ich bin immer noch traurig, dass ich es nicht geschafft habe damals. Aber es ist schon eine große Erleichterung, wenn man eben von nach einer zweijährigen Untersuchung des Insolvency Service ja bescheinigt wird, dass kein Fehlverhalten vorgelegt hat. Und das sind ja sehr strenge Regeln in England für eine PLC. Und da haben wir keinen Fehltritt gehabt. Und da war ich schon erleichtert, dass die zum selben Schluss gekommen sind, wie wir ja auch gedacht haben, dass sie kommen. Aber ja, nach zwei Jahren wirklich jede Seite umdrehen, ist einfach eine Erleichterung. Und jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr ein neuer Start.
Ja. Ist das so ein auch im Kopf jetzt vielleicht wirklich so ein Abschluss mit der ganzen Geschichte, dass man sagen kann, das ist natürlich ein großer Meilenstein in so einer wirklich auch steilen Karriere, aber ist das jetzt auch wirklich, Sie sagen Neuanfang, aber vielleicht ein Abschluss, dass man sagen kann, das war's jetzt geht's nur noch nach vorne?
Ja, mit dem Kopf vielleicht schon, mit dem Herz wahrscheinlich nicht. Also ich fühle mich immer noch verbunden, es tut mir immer noch sehr leid, eben dass wir so viel Aufwand reingesetzt haben, 12 Monate das ganze Team gekämpft haben, dass wir es schaffen und es dann am Schluss eben nicht geschafft haben. Das ist mit wahnsinnigen Auswirkungen auf Mitarbeiter, auf Kunden und auf Lieferanten. Aber so, ja, es ist irgendwo ein offizielles Statement, das sagt, Ihr habt versucht, ohne irgendwo irgendwas nicht richtig zu machen.
Wie erleben Sie gerade die größte Krise des Tourismus, also die Covid-Pandemie? Also wie sehen Sie das aus Ihrem Blickwinkel? Ärgert Sie das vielleicht auch ein bisschen? Also nach unseren Recherchen ging es damals um 200 Millionen Euro, die irgendwie als Sicherheit gefehlt haben. Heute kriegt eine TUI 1,8 Milliarden. Also wenn man es noch ein bisschen länger ausgehalten hätte, wäre es möglich gewesen, gerettet zu werden?
Es hat mich damals schon geärgert, dass ich diese 200 Millionen nicht gekriegt habe. Selbstverständlich. Und das war ja nur eine Sicherheit. Das war nicht neues Geld. Und eine Refinanzierung, wo Schuldner war Gläubiger auf 1,7 Milliarden verzichten und gleichzeitig Geldgeber, die 900 Millionen wieder neu reintun, das war eine gewaltige Herkulesarbeit, das auf dem Tisch zu haben. Aber wenn ich so rückblickend jetzt mit Covid das anschaue, dann wären die 900 Millionen relativ schnell in dieser Situation wieder weg gewesen. Und dann nochmals 900 Millionen zu verbrennen, nicht schuldhaft zu verbrennen, aber einfach aus der Situation heraus, das wäre dann wahrscheinlich noch katastrophaler gewesen. Und schauen Sie, die englische Regierung, und das muss man akzeptieren, die hat einfach eine andere Einstellung zu solchen Dingen. Und eine liberalere Einstellung bezüglich unterstützen wir Firmen oder eben nicht. Und das haben wir ja gesehen dann in der Pandemie. Die deutsche Regierung hat sowohl bei der Lufthansa wie auch bei der TUI und auch bei anderen über KfW so viel Geld reingesteckt, dass gar kein Zweifel war, dass die nicht überleben könnten. In England wäre das nicht so gewesen. Ergo liegt die Vermutung nahe, aber das ist natürlich Spekulation, liegt die Vermutung nahe, dass wir es dann in der Pandemie trotzdem nicht geschafft hätten. Und wissen Sie, ein Veranstalter ist ja wie eine Bank. Wenn die Leute zweifeln, dass ihr Geld, ihre Anzahlungen nicht sicher sind, dann haben sie dort einen furchtbar schweren Stand, dass die Leute, die Kunden ihnen noch das Geld geben wollen. Und da können sie nicht so tröpfchenweise irgendwelche Unterstützung geben. Deshalb hat das die deutsche Regierung hervorragend gemacht und gesagt, wir geben der Lufthansa 10 oder 11 Milliarden und wir geben der TUI auch 5 Milliarden, damit gar kein Zweifel entsteht, dass die nicht solvent sind.
Wie haben Sie denn die Covid-Krise jetzt erlebt? Sie kommen aus dieser Thomas-Cook-Krise, da ist die Insolvenz. Und dann kommt, ja, eigentlich schon wenige Monate später, ein halbes Jahr später, kommt diese Covid-19-Pandemie, was dann wirklich die allergrößte Krise ist, durch die die Touristik jemals gegangen ist. Wie haben Sie das erlebt als Touristiker, aber auch als jemand, der ja so lange Führungskraft war und dann auf einmal nicht mehr? Wie war diese Zeit für Sie? Ja?
Gut, nach dem Zusammenbruch, da war mal eine Phase der Reflexion und da wollte ich auch gar nichts machen, sondern habe mich wirklich überlegt, was hätte ich besser machen können, wo hätte ich noch anders abbiegen können. Und dann, als die Pandemie ausbrach, da stand ich halt am Spielfeld und konnte nicht mitspielen und habe gedacht, hätte doch was auch zu sagen, wie man mit solchen Situationen umgeht. Und ich hatte ja keiner gewusst, dass das derart lange geht. Jeder hat eigentlich gedacht, im Sommer geht es dann wieder weiter. Und dann bekam ich eine Anfrage, wo mich jemand gefragt hat, nicht als Stürmer und Kapitän mitzuspielen, sondern mehr als Coach. Und dann war ich wieder im Spiel. Und das hat mir gut getan. Und da konnte ich auch wieder ein bisschen, ja, Vertrauen in mich selber schöpfen und sagen, doch, ich kann es schon auch und ich kriege da einen Mehrwert hin. Und das glaube ich, das ist mir dann auch gelungen. Und ich find's extrem traurig anzuschauen, wie so eine ganze Industrie derart gebeutelt wird. Aber es ist ja nicht nur die Tourismusindustrie, es ist auch die ganze Gaststätten und Industrie, sind ja ganz viele Industrien sind dabei betroffen. Und ich glaube, sehr viele haben es sehr gut gemacht bis jetzt in der Krise. Und wie Sie sagten, solche Krise gab es noch nie in der Touristik. Aber wir haben jedes Jahr irgendeine Krise gehabt. Oder? Das war ja Fiala-Jökull, der arabische Frühling. Es war wirklich jedes Jahr war irgendwas los. Und die Jahre, wo nichts los war, das waren die Ausnahmejahre.
Ich erinnere mich daran, dass vor meiner viel, viel kleineren Insolvenz, die im Jahr 2020 dann stattgefunden hat, da war für uns damals bei China Tours die größte Krise. Das war dann die Verschärfung der Visa-Regeln für China. Das war für uns wirklich eine gigantische Krise. Ich habe dann 6 Monate später zurückgeguckt und habe mir gedacht, oh, diese Krise würde ich mir fast zurückwünschen. Ne? Ne, so also
Ja,
einfach von der Größenordnung. Man
die anderen Krisen waren irgendwie alle manageable. Es war ja auch nirgends, es kam kein einziger Veranstalter in irgendeiner Krise der Großen in Schwierigkeiten, die Kundengelder zurückzuzahlen. Und plötzlich, wenn oben einfach nichts mehr reinkommt, plötzlich merkt man, oh, da haben wir ja ganz viele eigentlich Schulden gegenüber dem Kunden und das hat keiner gewusst, wie er die wirklich zurückzahlen kann. Und dann kam die ganze Diskussion mit Voucher und eben eine solche Situation hätte Thomas Cook nicht erlebt. Da hätte jeder gefragt, sie können die Kundengelder nicht zurückbezahlen. Da hätte ich sagen müssen, ja, kann ich nicht.
Wir reden gerade über die Krise. Sie haben gerade gesagt, dass Sie dann ja im Jahr 2019 dann als Gast am Rand des Spielfelds zuschauen mussten. Jetzt können Sie reden. Was gibt es einen Rat, den Sie haben für wie man Krise managt, wie man allgemein Krisen managt, vor allem in der Touristik? Gibt es da etwas, was Sie vielleicht auch gelernt haben?
Ja, ich glaube, dass das Krisenmanagement in der Touristik durch die ganz vielen Krisen ist extrem gut ausgebaut. Ihre Frage ist wahrscheinlich eher interessant, wie gehen Sie als Person in einer solchen Situation mit Krisen um? Also wie stärken Sie Ihre Resilienz? Und das sind ja nicht nur Krisen, die beruflich sind, es sind ja auch persönliche Krisen, was Sie zum Teil Resilienz brauchen. Und das war bei mir, war das ausgeprägt. Also 2017 wurde meine Frau schwer krank und da war ich bei Thomas Cook auf dem Höhepunkt. Also es war kein Jahr besser als 2017, da ging alles. Und dann 2018, 19 kam dann der ganze Überlebenskampf mit Thomas Cook. Und da stellte sich schon auch die Frage für mich, woher habe ich die Kraft geschöpft, das einfach so durchzustehen. Und das ist schon, und da geht jetzt ein bisschen in die Psychologie rein. Ich glaube, sie müssen sich vorbereiten als Person, in welcher Situation auch immer, dass sie eben fit sind. Und nicht eine Fitness haben nur mit Joggen oder nur die physische Fitness, sondern dass sie eine Fitness haben, die umfassend ist. Und das umfasst eben physische Fitness, dass sie physisch gesund sind und sich selber Sorge tragen und fit sein. Das umfasst aber auch die psychische Fitness, was um mehr Konnektivität geht, Beziehungspflege geht, mit Familie, mit Freunden, wo sie extrem Sorge tragen müssen und dass sie da in einem Netzwerk drin sind, dass sie in solchen Situationen auch zum Teil auffängt. Dann haben sie eine mentale Fitness, dass sie nie aufhören, eben lernen zu wollen. Und das musste ich auch. Also ich war ja kein Spezialist in Restrukturierung nach englischem Recht. Das musste ich alles lernen, damit ich überhaupt mit all den Anwälten und Financial Advisors, die ich da um mich herum hatte, mitkam und die direkt irgendwo die Richtung immer noch beeinflussen konnte, im Sinn von, ich verstehe es, was ihr meint. Also diese Fitness, eben Bereitschaft, immer weiter zu lernen, aber auch Bereitschaft und Disziplin, sich so selber zu managen, dass man immer wieder am Morgen aufsteht und genau weiß, was man jetzt machen will. Und auch ein Konzept hat, was man machen will. Und das Letzte ist eigentlich die spirituelle Fitness. Und das ist jetzt, klingt jetzt so abgehoben, aber ich glaube, es ist unheimlich wichtig, was oberhalb des Kopfes ist, eher vielleicht im Herz, dass man eine Zielsetzung hat, dass man ein Purpose hat für sich selber, aber auch für die Firma, die einem zieht. Und diesen Sinn eben auch vor sich hinträgt und sagt, doch, das, was ich mache und wie ich es mache, macht einen Haufen Sinn und hat auch eine positive Auswirkung, nicht nur auf die Unternehmung, sondern auf mich und auf mein persönliches Umfeld. Und auch auf die mit mir zusammenarbeiten. Ich glaube, dass diese vier Dimensionen sind extrem wichtig und geben dann die Resilienz, durch solche Krisen durchzukommen.
Sie haben eben schon mal die Selbstzweifel erwähnt und das Image, was viele Leute ja von Führungskräften haben, ist ja, dass sie sehr stark sind und dass sie nichts an sich rankommen lassen. Aber es ist natürlich dann doch in der Krise, ist ja jeder irgendwie Mensch. Ne? Und egal, was, ne, in welcher Flughöhe man arbeitet, ist man ja vor Selbstzweifeln, ist man nicht gefeit. Ist dieses Lernen, das Offensein für neue Dinge, ist das auch ein Weg, über Selbstzweifel hinwegzukommen? Also wenn man auch angefeindet wird in der Öffentlichkeit und seine eigenen Fähigkeiten in Frage gestellt werden, ist dieses Lernen und auch die Lernfähigkeit, die Lernoffenheit, ist das ein wichtiger Weg, um dann auch rauszukommen, sich neue Wege zu öffnen?
Ja, sich selber besser kennenzulernen und sich selber auch einzugestehen, dass man nicht Superman ist. Und all die das vorschaukeln, trauen sie denen nicht. Also wer keine Selbstzweifel hat, oder wer, sagen wir mal so, wer nicht sich immer wieder in Frage stellt, ob das jetzt gut ist, wie man es gemacht hat, und ob man das Richtige tut, der ist kein richtig guter Manager. Aber er ist auch kein richtig guter Kollege und Freund. Also ich glaube, Das müsste man im Management noch viel, viel mehr eben auch zugeben und auch sich verletzlich zeigen. Weil man ist als Manager, auch wenn man viel Erfolge hat, und ich durfte ja viel Erfolge haben, man ist nicht Superman. Man hat Fehler, man macht Fehler, man muss die sich eingestehen. Das macht einem auch nahbar und das macht einem auch authentisch. Und da bin ich 100% überzeugt, dass gute Führungskräfte genau diese Fähigkeiten haben sollten.
Denken Sie, das ist ein typisch deutsches oder deutschsprachiges Problem? Also man kennt das ja aus Amerika, wenn jemand scheitert, ist es eigentlich okay, wenn er wieder was Neues aufbaut. In Asien ist es eigentlich ähnlich. Hier kriegt man gleich so ein Stigma drauf, oder?
Ja, also bezüglich Scheitern ist die Kultur in USA und in Asien schon ein bisschen eine andere. Nur, Ich glaube, Es ist zunehmend, oder ich verfahre es zunehmend jetzt, dass nicht einfach ein Kleber auf der Stirn ist, der ist gescheitert. Also es sind sehr viele Leute, die zu mir kommen und sagen, wir brauchen genau diese Erfahrung. Und auch diese Erfahrung, die du gemacht hast, durch die Reflexion hindurch, ja, wie du damit umgegangen bist und was dazu kommt, ist einfach die Erfahrung, wie man sowas macht, wie man in der Krise agiert, wie man Technisches macht, aber auch wie man es persönlich und menschlich macht, am besten macht, da kann ich relativ jetzt gut mitreden und das wird auch akzeptiert als sehr, sehr, sehr intensive Erfahrung, aber als letztlich gleichwohl bereichernde Erfahrung, wenn man sie eben für sich selber auch nutzt.
Ihr Wikipedia-Eintrag, vor allem der englische, der befasst sich sehr mit dem Thema Insolvenz. Dabei waren Sie wirklich, ja, Sie waren fast 20 Jahre bei Thomas Cook. Wie haben Sie Thomas Cook geprägt, also das Unternehmen, vor allem auch in den guten Jahren? Es gab ja viele gute Jahre, aber wie hat das Unternehmen Sie auch selbst geprägt, als Mensch, als Manager, als Unternehmer?
Ja, es war effektiv eine unheimlich schöne Zeit. Also als ich von LTU zu Thomas Cook ging, oder zu Neckermann war das damals noch der Name, das war ein bisschen vom Regen in die Traufe. Und da war die Zeit, wo Wolfgang Beser zurückgerufen wurde und wir Neckermann saniert haben. Und nach der Sanierung gab es da so ein Vakuum, wo man eigentlich gemerkt hat, die ganze Kultur ist jetzt am Zusammenbrechen. Und da habe ich die Firma reingeholt, wo ich jetzt ein großes Mandat habe für Psychologen eben und habe das Team zusammengeschweißt. Und das hat mir selber auch extrem viel gebracht, weil ich mal auch für mich in mich hineingeschaut habe, was bin ich eigentlich für einer und wie wirke ich und wo habe ich meine Schwächen im Bezug auf Umgang mit anderen. Und damals hat mir ein jetzt guter Freund, hat mir damals gesagt, du mit dir muss der Mann zum Lachen in den Keller gehen. Und das hat mich, diese Teamentwicklung damals mit Neckermann hat mich enorm selber geprägt. Wir hießen dann schon Thomas Cook. Aber wir haben so ein tolles Team zusammengeschweißt. Wir sind allen davongefahren. Wir haben innoviert, wir haben Dynamic Packaging erfunden, wir haben Sentido gelauncht, die Hotelmarke. Wir haben das Ganze sehr, sehr effizient aufgestellt. Also wir waren ein unschlagbares Team. Und haben immer gesagt, wir sind der profitabelste Großveranstalter. Und da waren wir auch. Also mit Abstand. Also das war eigentlich, das war die schönste, würde ich sagen, die erfolgreichste und schönste Zeit, weil sie mir selber auch sehr, sehr viel gebracht hat. Und ich habe dann das Gleiche gemacht, als ich nach England gerufen wurde, wieder saniert, aber wieder vor allem das Team geformt und Teamentwicklung gemacht. Und man muss ja sachlogisch ein Unternehmen drehen und neu aufstellen, wenn es in der Krise ist. Aber es muss eben auch psychologisch, muss es einem auch unterstützt sein. Und wenn Sie die Sachlogik bei den Leuten vom Kopf ins Herz bringen, dann haben Sie viel, viel weniger Mühe bei der Umsetzung. Weil dann empowern Sie die Leute, dann geben Sie denen den Entwicklungsfreiraum, wo sie eben die Dinge, weil sie den Sinn sehen, wo sie die Dinge selber in die richtige Richtung treiben. Und auch als CEO, das hat mich auch geprägt. Es war eine wunderschöne Zeit als CEO, weil wir da eben sehr viele Dinge auch entwickeln konnten. Also wir haben Casa Cook als Hotelmarke lanciert. Das war ein völlig neuer Ansatz im Mittelmeer in der Hotellerie. Dann haben wir Cook's Club hinten nachgeschoben. Aber wir haben uns auch um Sustainability gekümmert. Ein Thema, das finde ich, ist extrem wichtig, insbesondere im Tourismus. Wir waren die Ersten, die Loro Park und SeaWorld-Tickets nicht mehr verkauft hat, mit sehr großem Aufsehen. Der erste große Veranstalter, der gesagt hat, nee, machen wir nicht, das ist nicht richtig, und deshalb verzichten wir auch auf dieses Geld. Und das sind alles Dinge, wo ich sage, da bin ich selber mitgewachsen. Und war einfach im Rückblick extrem schön, also wirklich extrem schön. Und war vielleicht, was mich auch sehr, sehr stark geprägt hat, ist, als ich 2014 CEO wurde, war innerhalb von, glaube ich, 3 Monaten gab es diesen Inquest diese Untersuchung in den Tod von den zwei Kindern, die in einem von Thomas Cook Hotels gestorben sind, auf Korfu. Und das war 10 Jahre zurück. Und dort habe ich wahrscheinlich einfach aus der Unsicherheit heraus und aus den sprachlichen Nuancen nicht ganz so mächtig, der Unterschied zwischen apologizing und saying sorry, hat mich dann dazu gebracht, auf wirklich nur auf die Anwälte zu hören, und hat mich dort im Inquest rückblickend, würde ich sagen, falsch verhalten. Und das habe ich dann flicken müssen mit den Eltern, mit denen 10 Jahre lang nicht geredet wurde. Habe in einem unheimlich schwierigen Meeting bin ich zu einer Lösung gekommen mit beiden Elternteilen und habe dann aus dem heraus gesagt, wenn wir da nicht jetzt die Kultur und unser ganzes Verständnis, wie wir mit dem Kunden umgehen, nicht völlig ändern, dann hat Thomas Cook keine Chance. Und wir haben diesen Customer at our heart, diesen Slogan mit dann dem Logo, dem Herz entwickelt, haben dahinter auch Werte gesetzt, die wirklich schlagende Werte waren und nicht, wie man sie zum Teil in den Eingangshallen von Unternehmen sieht, wo man praktisch einander hätte abschreiben können. Also wir haben definiert, was ist, wenn wir Qualität bieten wollen, dann haben wir gesagt, we put our heart into it. Weil wenn du dein Herz da reingibst, dann machst du gute Qualität. Und beim Service haben wir gesagt, wir stellen uns immer in die Schuhe vom Kunden und dann wissen wir, was wir eigentlich als Service erwarten. Und weil unsere Kunden keine Schuhe anhatten, sondern Flipflops, haben wir dann gesagt, wie wäre der Flipflops. Und das ist so durch die ganze Firma durchgegangen. Natürlich haben wir das dann auch hart gemacht mit Einführung von NPS und haben es an die Management-Boni gehängt. Aber das ist durch die ganze Unternehmung durchgegangen. Dass bei der Repatriierung hat mir der Insolvenzverwalter dann am Schluss angerufen und hat gesagt, habe ich noch nie gesehen, dass Leute sich bis zum letzten Kunden derart einsetzen für den Kunden und doch wissen, dass sie die Arbeit jetzt verlieren werden. Und das hat mich damals extrem berührt, weil ich habe gemerkt, da haben wir was bewirkt, was wirklich nachhaltig war. Also ganz, ganz viele Sachen, die ich da mitnehme als extrem schöne Erinnerungen. Aber natürlich, der Schluss wurde überdeckt durch ein tragisches Ereignis.
Vielleicht im Anschluss daran eine private Frage, also eine sehr private Frage, hoffentlich zu privat. Wie läuft so ein letzter Arbeitstag dann ab, wenn man das nicht mehr abwenden kann? Das Zusammengehörigkeitsgefühl, ich glaube, was ich so im Kopf habe, letzter Arbeitstag bei Thomas Cook, die Frankfurter Kollegen haben tatsächlich noch vor dem Gebäude das Herz geformt. Das zeigt ja, wie sehr sie noch dem Unternehmen eigentlich treu waren und es geliebt haben, dafür zu arbeiten. Wie funktionierte Ihr Arbeitstag? Ist das dann irgendwie, man versucht noch Gespräche zu führen mit irgendjemand, um Sachen zu erklären? Oder man funktioniert einfach nur oder man hat nur Medienanfragen und sagt, lasst mich in Ruhe?
Ja, der letzte Arbeitstag war ein Sonntag und den habe ich verbracht mit den beiden Hauptverhandlungspartnern und dem Chairman. Und habe da noch versucht, mit den spanischen Hoteliers, mit den spanischen Regierung, auch mit der Türkei, noch irgendwo diese 200 Millionen an den Tisch zu bringen. Und haben da ganz hart verhandelt, auch mit den Banken und Fosun. Und mitten in dieser Sitzung kam dann um 5:30, kam dann am Abend kam der Anruf von der Regierung, dass sie nicht unterstützen. Und während des Tages habe ich auch gemerkt, es gleitet mir jetzt aus der Hand. Also die Piloten wollten zum Teil nicht mehr fliegen, weil sie Angst hatten, nicht mehr zurückzukommen. Die Presse hat die Unsicherheit natürlich noch durch ihre Artikel noch mehr geschürt. Wir hatten dann zum Teil Fälle, wo die Hoteliers gedroht haben, dass sie die Kunden aus den Hotels nehmen. Und ich habe gewusst, wenn jetzt ein negativer Entscheid von der Regierung kommt, dann muss ich aufgeben, und zwar sofort. Und das war natürlich auch parallel ist ein solches Szenario vorbereitet. Und dann haben wir am Abend gleich anschließend haben wir dann die die Aufsichtsratssitzung gehabt mit dem Entscheid, dass wir in der Nacht um 2 Uhr dann die Insolvenz anmelden beim Richter. Haben wir dann gemacht und um 6:30 oder um 6:30 war das, glaube ich, stand ich dann zum letzten Mal vor der Presse. Das haben Sie sicher auch gesehen, dieses Video, wo ich mich entschuldigt habe. Und wo ich meinen Bedauernausdruck verliehen habe, dass wir es eben nicht geschafft haben. Das war mein letzter Arbeitstag. Da war eigentlich schon, war ich aus Amt und Würden bei diesem Interview. Und der Administrator hat mich dann gebeten, noch zu bleiben zu der Betriebsversammlung, hat es mir aber freigestellt und hat gesagt, nee, es kann jetzt nicht einfach weggehen. Und ich wollte in der Öffentlichkeit noch eine Stimme haben mit diesem Interview und ich wollte bei den Mitarbeitern, bei meinen Ängsten auch noch eine Stimme haben. Und dann war eigentlich die interessantere Frage ist, was ist dann der erste Tag? Nicht mehr Arbeitstag, wenn Sie von 200 Stundenkilometer innerhalb von einem Meter auf Null runterkommen. Und das war extrem hart. Also da war ich auf den Knien. Weil man begreift es noch nicht ganz, aber ist einfach plötzlich raus. Und das war eine sehr, sehr harte Realität. Aber schauen Sie, das war für die 22.000 Mitarbeiter, war das genauso hart, wie das für mich hart war.
Machen wir mal einen Cut. Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit geredet. Sehr interessant, sehr, sehr berührend. Danke auch, dass Sie uns so private Einsichten gewähren. Lassen Sie uns trotzdem ein bisschen über die Zukunft reden, auch über die Zukunft der Touristik. Wie sehen Sie die denn, die Zukunft der Touristik? Sie sind ja lange in der Touristik unterwegs und wie gesagt, jetzt auch als Coach wieder. Wo geht es denn in Ihren Augen hin und wie sehen Sie den Weg der Touristik in den nächsten 5 bis 10 Jahren?
Es geht wahrscheinlich mehr Richtung Qualität wieder. Oder vielleicht ist das meine Hoffnung, dass es weniger wirklich Masse ist, sondern dass man halt vielleicht bewusster wieder in Urlaub geht und vielleicht auch sogar mehr reist, als einfach nur an einem Strand zu liegen. Und es geht mit Sicherheit auch ganz stark, und das ist durch die Pandemie jetzt ein bisschen in den Hintergrund getreten, es geht mit Sicherheit auch ganz stark um Nachhaltigkeitsthemen. Also ich glaube, dass die Touristik wirklich sich auf diese Nachhaltigkeit einrichten muss. Und das fängt selbstverständlich beim Flugzeug an. Ich erinnere daran, dass in 2018 diese Flightshame-Bewegung aus Skandinavien ja auch nach Deutschland und nach England übergeschwappt hat. Das ist jetzt wieder ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber ich bin sicher, dass das wieder kommt. Und darauf muss die Branche eine Antwort haben. Also und das kann nicht eine Antwort sein, die dann 2035 kommt, weil das ist zu spät. Also ich glaube, der Kunde wird sich mehr bewusster werden, wie er reist, wie oft er reist und wenn er reist, dass er eben versucht, möglichst viel mitzunehmen und auch möglichst viel mitzunehmen an Erfahrungen aus den anderen Ländern und dass er ja, vielleicht ein bisschen mehr mit offenen Augen eben das bewusster genießt, wenn er reisen kann. Das glaube ich, werden so die großen Linien sein. Und es kann gut sein, dass der Tourismus, der im Nahgebiet ist, dass der auch irgendwo ein Revival kriegt und wiederentdeckt wird. Da müsste zwar halt auch die Infrastruktur dann entsprechend ausgebaut werden, dass auch Nahziele wirklich attraktiv sein können für Familien. Und selbstverständlich auch das Preisgefüge. Also da gibt es ganz viel zu tun. Aber ich glaube, es gibt einen bewussteren Tourismus und einen bewussteren Urlaub. Wenigstens würde ich es mir wünschen.
Sie sind ja auch zurück im Tourismus. Also Sie engagieren sich ja gerade bei iTravel. Wie kam das zustande und was hat Sie so an iTravel fasziniert?
Also eigentlich wollte ich nicht mehr zurück in Tourismus.
Ich dachte, wenn man einmal im Tourismus gearbeitet hat, dann kann man da nicht mehr raus.
Ja, ich muss gestehen, es hat mich eingeholt und es macht mir riesen Spaß, jetzt mit dem Axel Schmigelow da zusammenzuarbeiten. Und der Carsten Seliger ist ja auch dabei. Und er hat ein super Board, wo wirklich gute Leute drin sind, mit denen es Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Und der Axel, der hat einfach nicht losgelassen. Der hat der hat mich nicht verfolgt, aber der hat mich nicht losgelassen und ich hatte das Gefühl, der hat wirklich was Spezielles, was er da entwickelt mit seiner Technologie, mit seinem Ansatz, mit seinen auch Nachhaltigkeitsinhalten und Initiativen, aber auch mit dem Anspruch, dass bei jeder Reise eben auch ein Erlebnis mitverkauft wird, ein Erlebnis, ein authentisches Erlebnis. Und das ist, ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, wo ich sage, das wird mit Sicherheit eine Rolle spielen, dass man eben den Tourismus authentisch ausrichtet und auch in der Destination möglichst nahe an den Leuten ist, die dann davon auch wirklich profitieren können. Das heißt eben, dass man eben wirklich auch das ganze Essensangebot so macht, dass es die Bauern, die rumherum sind, in diesem Gebiet, da wirklich was davon haben. Und da ist der Axel mit seiner ganzen Ausrichtung ist da voll im Trend. Und da habe ich gesagt, gut, ich möchte mithelfen, wieder was zu bauen und was zu bauen, das Potenzial hat, eben auch wirklich groß zu werden. Das ist die ganze Geschichte mit iTravel und Axel.
Sie haben eben das große Thema Qualität erwähnt, als Sie über die Zukunft der Touristik geredet haben. Was iTravel macht, da ist ja schon ein sehr starker Fokus auf Qualität und auch auf qualitatives Erleben. Ja. Aber wie sehen Sie denn diesen Spagat zwischen Preis und Qualität? Weil wir sehen ja jetzt, gerade wo die Krise wirklich auf dem Höhepunkt war, war es ja nicht so, dass das Thema Geiz ist geil und Preiskrieg und über den Preis zu gehen, dass das irgendwie passé wurde und dass man sich wirklich besonnen hat. Wie sehen Sie denn da die Zukunft für Anbieter wie iTravel? Es gibt auch andere, die ähnliche Ideen haben in Deutschland, sei das Tourlane und andere Anbieter. Wie sehen Sie da diesen Spagat? Wie kann man da diesen Spagat auch überwinden zwischen Qualität und Preis? Oder ist das eine falsche binäre Aufstellung, mit der wir uns grundsätzlich bewegen?
Nee, es ist eine Tatsache, die halt so ist. Es ist einfach die Frage, ist Reisen praktisch ein Grundrecht für jeden und zu jedem Preis? Und da bin ich jetzt, weil ich halt wirklich nicht mehr, ich muss jetzt auch keine Charterflugzeuge mehr füllen, oder 150 an der Zahl. Da frage ich mich, ob wir da uns nicht eines Besseren besinnen müssen und vielleicht auch besinnen werden, weil ein Biofuel einfach schlicht teurer ist als der herkömmliche Fuel. Und neue Technologien, die da kommen, eventuell auch teurer sind eben als das, was wir jetzt haben. Und dann gibt's da natürlicherweise eine Angleichung. Aber ich glaube schon, dass man mit Qualität und Preis sollte eigentlich kein Widerspruch sein, wenn es nicht wirklich der unterste Preislevel ist. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Als ich die Inspiration hatte von Casa Cook, da war übrigens der Sami Saviris, war der Spiritus Rector, als er mich mal nicht eingeladen, weil das durfte ich ja nicht annehmen, aber mich mal gebeten hat, ins Jetty in Andermatt zu kommen. Das ja wirklich nicht billig ist. Aber meinen Kindern hat es dort wunderbar gefallen und haben gesagt, es ist das schönste Hotel und geilste Hotel, was es überhaupt gibt, weil da alles elektronisch war schon und mit iPads gesteuert und Küche war wunderbar und alles und die Einrichtung super, super schön. Und ich bin zurückgegangen und habe gesagt, und da war der Arbeitstitel Affordable Chic. Ich will genau das Gleiche, aber nicht zu dem Preisniveau im Mittelmeer. Aber es muss genauso chic sein. Und da habe ich dann gesagt, und die Rate pro Nacht muss 70 Euro sein. Dann haben alle gesagt, du bist nicht ganz bei Trost, kriegen wir nicht hin. Und der Remo Massala, der mir das dann umgesetzt hat, hat das hingekriegt. Und wir haben genau mit diesen 70 Euro pro Nacht haben wir bei Casa Cook angefangen. Selbstverständlich konnten wir es dann, als die Nachfrage uns so überrannt hat, konnten wir es dann hochpreisen auf 250 pro Nacht. Aber es geht, Qualität und Preis schließen sich nicht aus. Oder Qualität und guter Preis schließen sich nicht aus und sollten sich auch nicht ausschließen.
Wir hatten es in der Schnellfragerunde schon mal erwähnt. Lassen Sie uns noch kurz über China sprechen. Sie haben ja auch mit Thomas Cook die Expansion nach China vorangetrieben. Wie sehen Sie China als Touristikmarkt, als auch als Quellmarkt? aber auch natürlich als Markt von Ideen. Sie hatten gerade so ein bisschen Digitalisierung gesagt. Da ist ja China eigentlich weit vor uns. Haben Sie das noch so ein bisschen im Blick?
Ja, ich erinnere mich noch, als wir in China Alibaba angeschaut haben, was die alles schon gehabt haben vor 5, 6 Jahren. Und jetzt merke ich, dass Rewe das auch hat. Und hab's der Christian Milch gesagt, hat gesagt, ich bin tief beeindruckt, dass ihr jetzt das ja in die gleiche Richtung treibt. Also die Chinesen sind uns auf dem digitalen Thema definitiv ein gutes Stück voran. Und als wir den Veranstalter dort aufgebaut haben, im Jahr 2 habe ich das ganze Board nach China eingeladen und die haben das präsentiert, wie sie das machen und auf welchen Plattformen und mit welchen Vertriebskanälen, und das war alles digital. Und da habe ich mir dann ein bisschen selber in den Finger geschnitten, weil das ganze Board dann gesagt hat, ja, aber Peter, das ist ja ganz einfach, nimmst du einfach das, was du hier hast und transferierst das nach Europa. Und dann sind wir in Europa die absoluten Marktführer in der Technologie. Das ging halt eben leider nicht, weil da hangen ganz noch andere Sachen hingen da dran. Ob es das Yield-System mit der Airline war, das Vertriebssystem, das halt eben auch noch Offline-Vertrieb hatte. Aber ein Veranstalter völlig auf der grünen Wiese zu bauen in China, das war extrem spannend, weil die eben den anderen Ansatz haben. Und ja, ihre digitale Ausrichtung und ihr digitales Mindset meilenweit uns Europäern voraus ist. Und das hat mich fasziniert. Aber es hat mich natürlich auch fasziniert, die Unzahl von Leuten. Da ist ein Markt, ein Domestic-Markt, der ist so riesig groß. Da kann man nur aus dem Domestic-Markt kann man so viel Potenzial schöpfen. Was wir ja dann auch versucht haben zu machen mit der Entwicklung von Casa Cux und Cux Club in China, eben für Chinesen. Und das hat ein hervorragendes Potenzial. Also China, als Wirtschaftsstandort finde ich absolut toll. Und es ist ja auch so, dass die Chinesen ganz viele Dinge sehr, sehr gut machen. Also vielleicht haben Sie es gesehen. Die Peking war eine der schmutzigsten Städte und mittlerweile ist sie weit vorne unter den saubersten Städten dabei. Also die Chinesen machen schon sehr viel sehr richtig und sehr gut.
Ich habe 4 Jahre in Peking gelebt und als ich das erste Mal in Peking war, da sah das noch ganz anders aus. Mittlerweile hat man den Eindruck, dass die chinesischen Metropolen so sauber, wir sagen immer so sauber wie in der Schweiz, aber ne, also, tatsächlich hat sich da sehr viel getan. Ich wollte noch mal ganz kurz anknüpfen an das, was Sie vorhin gesagt haben. Sie haben gesagt, Sie haben in China mehr gelernt als in den USA und Sie haben auch eben schon den Mindset erwähnt. Was ist es denn, was man von China lernen kann? Es gibt ja dieses Klischee, welches besagt, dass die Chinesen ja nur von uns abkupfern. Ich glaube, wer sich länger und intensiver mit China befasst hat, weiß, dass dem nicht so ist, dass das zumindest nicht die ganze Story ist. Was haben Sie denn von China gelernt?
Ja, eine unheimliche Disziplin. Willen, etwas wirklich gut zu machen und neu zu machen. Und was ich auch gelernt habe, innerhalb vom Fosun-Konzern, also der Konzernchef von Fosun, das war ein extrem beeindruckender Mann. Der hat eben Freiheiten gegeben, aber dann auch wirklich Leistung verlangt. Also ich fand die Management-Einstellung von jetzt, ich habe nur wirklich in Fosun reingeschaut oder das wirklich erlebt, das fand ich extrem beeindruckend. Was ich bei Alibaba gesehen habe, weil der war dann auch ein Partner, das fand ich einfach beeindruckend mit der Innovationskraft. Die sind zum Teil sind die echt visionär. Und das ist das, was vielleicht aus ihrer Position heraus, dass sie sagen, wir müssen noch viel aufholen wirtschaftlich gegenüber anderen Wirtschaftsmächten, müssen sie einfach extrem smart sein. Und das sind sie. Und es ist ja so, dass die Chinesen aus ihrer Geschichte heraus, das waren ja Händler und Geschäftsleute über Jahrhunderte. Und das ist in deren Blut. Und das ist auch in deren Blut, wenn sie jetzt ein anderes politisches System haben, als wir das im Westen haben. Und das Potenzial eben ein bisschen loszulassen, sie lassen diese Freiheit, lassen sie kontrolliert zu. Und das gibt den Chinesen ein unheimlich großes Potenzial. Jetzt muss ich sagen, dass ich in China einfach näher dran war als in den USA. Deshalb habe ich dort auch mehr gelernt, auch in den USA. Ich bin sicher, dass in den USA auch sehr viel zu lernen gibt, insbesondere im ganzen Startup-Bereich, wo die USA viel risikobereiter sind und viel, viel mehr Geld investieren, auch in neue Ideen. Das ist in den USA beeindruckend. Da sind wir in Deutschland noch ein bisschen hinten dran.
Herr Dr. Fankhauser, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für Ihre Einblicke. Wir könnten noch über so viel mehr reden. Sie unterrichten noch an der Universität St. Gallen. Sie haben noch eine Beratungsfirma gegründet und sind da aktiv. Wir freuen uns aber auch sehr, dass Sie immer noch im Tourismus aktiv werden. Es wäre schade, wenn die Tourismusindustrie sie verloren hätte. Zum Abschluss eine Frage, die wir wirklich jedem stellen. Hin oder weg, Heimaturlaub oder Fernreise? Ist das die schwierigste Frage heute?
Fast, ja.
Wo Sie am längsten überlegen müssen.
Also, wir gehen jedes Jahr mindestens einmal gehen wir in die Schweiz. Nur für uns ist die Frage, wo ist Heimat? Weil meine Frau ist Italienerin, ich bin Schweizer, deshalb leben wir in Deutschland, weil wir uns nicht entscheiden konnten, in welches von den beiden Ländern. Und wahrscheinlich wäre es auch nicht unbedingt ratsam gewesen, jetzt für mich nach Italien zu gehen. Aber wir gehen mindestens einmal im Jahr gehen wir immer in die Schweiz. Aber wir genießen es auch, wenn wir wirklich in die Ferne reisen können aber dann eher reisen als einfach an den Strand liegen. Also auch an den Strand liegen, aber die Welt entdecken, das ist schon eine Leidenschaft, die wir in der ganzen Familie haben. Und deshalb sage ich, das ist wirklich ein sowohl als auch bei uns.
Also sind Sie kein Tourist, sondern sind ein Reisender. Nicht nur privat, sondern bleiben Sie auch als Reisender in der Touristik unterwegs.
Das könnte man wahrscheinlich so gut ausdrücken, ja. Das trifft es, ja.
Dann belassen wir es dabei. Wir bedanken uns recht herzlich bei Dr. Peter Fankhauser. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank euch beiden.